Nicht los. Wir sind hier noch auf Freitagsbestuhlung. Das haben wir nicht mal gewechselt. Wir haben Freitag hier extra ein bisschen Platz gemacht, dass man hier ein wenig tanzen kann. Das ist ja während der Predigt auch gar nicht schlecht, weil ich ja hier runterkommen kann und so den Abstand verringern kann. Denn ich vermute mal, selbst wenn ich jetzt eine halbe Stunde lang sagen würde, kommt doch bitte alle mal irgendwie so einen Meter nach vorne, würde das wahrscheinlich keinen Effekt haben. Und deswegen muss man das dann zu irgendwelchen anderen Möglichkeiten greifen. Genau. Oh, jetzt bist du. Nee, ich möchte gar nicht hin. Ist okay, nee, bleib ruhig da. Geh woanders hin. Ich muss ja nicht da sitzen, ne? Nein. Also gleich während des Lobpreises müsst ihr es anders machen, ne? Dann besteht schon echt die Pflicht, aufzustehen, nach vorne zu kommen, Augen zu schließen, Hände zu heben, mitzusingen und diesen Abstand hier zu verringern, weil wir es nicht hinkriegen, die ganze Band hier runterzukriegen, also die ganze riesengroße Band, die wir heute aufgefahren haben. Das ist dann nicht möglich. Ja, ich habe heute vor, über Gebet zu predigen. Und es ist ja ein Thema, das immer wieder mal kommt und das ist auch sehr gut so, denn so die wichtigen Grundlagenthemen des Glaubens müssen eigentlich regelmäßig wiederholt werden, weil wir es permanent brauchen, dass Gott uns immer wieder mal so neu einnordet und uns zeigt, wie bedeutsam eigentlich die Dinge sind, die wir tun, weil man sehr leicht ein Gefühl dafür verliert, wie wichtig das eigentlich ist. Und das ist genauso bei Gebet wie bei Bibellesen, Evangelisation, Leben im Geist und eigentlich alle diese ganzen großen Themen für das Neuen Testamentes muss man regelmäßig wiederholen. Und ich hoffe mal, dass ihr auch mit so einer Haltung da dran geht, dass ihr jetzt nicht innerlich abschaltet und sagt, oh Mann, eine Predigt über Gebet schon wieder irgendwie, da war doch irgendwie vor 2 Jahren erst die letzte und die habe ich mir doch auch gemerkt und überhaupt eigentlich bin ich doch ein ganz guter Beter oder ich bin sowieso kein guter Beter und deswegen interessiert mich auch gar nicht, jetzt eine Predigt über Gebet zu hören, weil ich auch gar kein guter Beter werden möchte. Also ich hoffe mal, dass ihr jetzt nicht mit so einer Einstellung da dran geht und innerlich abschaltet. Wenn ihr es doch tut, dann gebt mir einfach ein Handzeichen, dann werde ich euch dann irgendwie manuell motivieren, mehr zuzuhören und die Sache auf euch wirken zu lassen. Und dann kriegen wir das auf diese Weise hin. Das Ganze habe ich schon mal gehalten, und zwar letztes Wochenende. Da war das eine Auftragsarbeit. Ich habe in Mettmann gepredigt und da war es eine längere Reihe über Jüngerschaft und wie die Jünger gelebt haben und was Jesus uns beigebracht hat zu leben. Und da war ich dann eben mit dem Thema Gebet dran. Und ich muss sagen, ich hätte echt nicht weniger Lust haben können zum Predigen als da. Das passiert mir zum Glück relativ selten. Aber ich hatte erst den Weg nicht gefunden und mein Navigationsgerät hatte mich dann bis vor die Fußgängerzone gebracht. Und das war aber mitten in der Fußgängerzone und da kannst du nicht mit dem Auto rein. Navigation funktioniert natürlich auch nicht, wenn du zu Fuß unterwegs bist. Also ich versuche mich mit Google Maps durchzuschlagen und bin dann irgendwie durch halb Mettmann gerannt. Dann habe ich jeden angerufen, von dem ich da die Telefonnummer wusste und keiner ist ans Telefon gegangen. Und nachher stand ich da fast in Tränen aufgelöst und wieder vor dem Stadtarchiv und habe tausende von Leuten gesehen, weil auch der Konfirmationssonntag war und ein riesen Trödelmarkt in der Stadt irgendwie, aber die richtigen Leute habe ich nicht gefunden. Ja, und dann rief irgendwann zum Glück einer von denen an, als ich so 1,5 Stunden über die Zeit war, sie dann sich doch mal Sorgen gemacht, wo der Prediger bleibt. Also ich habe ein ganz klein bisschen jetzt übertrieben, also es waren vielleicht 2 Minuten über die Zeit. Da fingen sie dann doch an, sich Sorgen zu machen und haben dann einen runtergeschickt, den ich dann natürlich auch in dem Gewühl der Konfirmation erstmal nicht gefunden habe. Und als ich dann da war, habe ich mir gedacht, okay, ich setze mich jetzt hin und sterbe und werde nie wieder eine Predigt halten. Und dann hatte komischerweise einer im Gebet, ich weiß nicht, ob das ein Eindruck war oder ob er das einfach nur irgendwie so sagen wollte, und dann kam das so, weiß nicht, als Zeugnis oder Eindruck, ich weiß gar nicht mehr so genau, und sagte so, ihr kennt doch alle diese Redensart. Wenn du keinen Bock hast, etwas zu machen, dann tu's trotzdem. Und dachte ich, okay, das ist jetzt das Wort für mich und ich kann mich jetzt nicht irgendwie auf charismatische Weise rausreden und dann irgendwie zum Notenpult gehen und sagen so, ach, ich habe den Eindruck, ich soll nicht predigen, sondern es war dann doch eher irgendwie so, dass Gott dann gesagt hat, egal ob du Bock hast oder nicht, predige einfach trotzdem. Ja, das habe ich dann gemacht und ich habe mich glücklich gepredigt. Also das passiert dann ja auch zum Glück immer wieder mal so nach spätestens 10 Minuten. Und wie dachte ich, boah, das ist das geilste Thema, über das man überhaupt reden kann und ist auch die tollste Gemeinde hier, in der man sprechen kann. Und nach einer Dreiviertelstunde, als ich dann fertig war, habe ich gedacht, ich könnte noch mal von vorne anfangen, was mir so gut gegangen ist. Und deswegen kriegt ihr jetzt die Extended Version, also eine Dreiviertelstunde hat nicht gereicht, ihr kriegt jetzt die kompletten 1,5 Stunden. Und ich hoffe, dass euch das nicht stört. Aber das Thema war Gebet und die Beziehung zu Gott. Und ich habe so ein bisschen damit gehadert am Anfang, weil ich so beim ersten Mal drüber gucken dachte, so, dass der eine hat ja eigentlich nichts mit dem anderen zu tun. Also Gebet und Beziehung zu Gott klingt irgendwie so ein bisschen fromm und macht vielleicht auch so einen frommen Sinn. Aber eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Und es ist total normal, dass Leute beten, ohne eine Beziehung zu Gott zu haben. Und leider passiert auch das Umgekehrte, dass es Menschen gibt, die eine Beziehung zu Gott haben und nicht beten. Also man kann nicht sagen, für das beides irgendwie deckungsgleich ist, sondern es ist eher, glaube ich, fast der Ausnahmefall, wenn beides mal zusammentrifft, wenn wir das Leute beten, die tatsächlich eine Beziehung zu Gott haben, ist, meine ich, statistisch eher so eine Sache, die fast schon eher selten vorkommt. Und es liegt daran, dass Menschen gerade in Krisenzeiten auf einmal einen Hang zur Spiritualität entdecken und speziell zum Gebet entdecken und anfangen zu beten und Gott zu suchen, die eigentlich überhaupt nichts mit Gott zu tun haben. Und dass selbst so der eingefleischteste Heide und der überzeugteste Atheist so Momente in seinem Leben hat, wo er auf einmal die Welt nicht mehr versteht und Angst hat und Schwierigkeiten und sich dann auf einmal irgendwie an Gott wendet und anfängt zu beten. Und das sind dann Leute, die haben keinerlei Beziehung mit Gott. Also da ist irgendwie jetzt nicht irgendwie, dass sie sagen würden, ich lebe ohnehin mit Gott und deswegen ist es logisch, mich an ihn zu wenden. Sondern sie machen das einfach irgendwie aus einer kulturellen Prägung heraus, aus irgendwelchen Gefühlen der Angst, mit denen sie nicht klarkommen. Und es hat irgendwie nichts damit zu tun, dass sie jetzt mit Gott leben. Sie beten halt einfach. Gibt im Deutschen so dieses Sprichwort, das heißt, Not lehrt beten. Und da sieht man jedes Mal, wenn es irgendwo eine Krise gibt, wenn irgendwelche Katastrophen passieren, ist es immer, die Kirchen und Tempel und alle Religionen haben totalen Zulauf und alle Gotteshäuser sind total voll. Aber was eben nicht stimmt, ist, dass Not Glauben lehrt. Und so ist es dann, wenn die Krise vorbei ist, dann sind die Kirchen auch ganz schnell mal wieder leer. Und was man dann vielleicht so in Zeiten des Krieges fast als eine Erweckung erlebt hat, hat sich dann doch eher als so ein Strohfeuer herausgestellt und ist letzten Endes keine echte Erweckung geblieben, sondern es hat überhaupt keine bleibende Frucht gebracht. Und es ist tatsächlich auch egal, in welcher Religion man guckt. Das gilt genauso für Kirchen wie für buddhistische Tempel und irgendwelche Heiligtümer oder Moscheen. Also es ist immer, wenn irgendwelche Katastrophen passieren, dann sind die Dinger voll. Und es wird gebetet ohne Ende, aber es wird keine Beziehung zu Gott aufgebaut. Und deswegen meine ich irgendwie, dass wahrscheinlich es sogar ist, dass die meisten Gebete, die gesprochen werden, so jeden Tag rund über die Welt, nicht von Menschen kommen, die wirklich gläubig da dran gehen, sondern dass sie von Menschen kommen, die Not oder Fragen motiviert, jetzt auf einmal das Wichtigste finden, mit Gott in Kontakt zu kommen und irgendetwas mit ihm zu reden, aber dass sich leider keine echte geistliche Substanz aufbaut und dass es von daher ziemlich normal ist, dass ungläubige Leute auch mal beten. Jesus selber hat auch mal darüber gesprochen, dass man jetzt nicht immer bloß aus einer gläubigen Motivation heraus Gott sucht, sondern dass es da auch ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Und er sagt in Matthäus 6, Vers 5 ist das in der Bergpredigt, und wenn ihr betet, dann macht es nicht so wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, die haben ihren Lohn damit schon erhalten. Also offensichtlich gibt es sogar Heuchler, die gerne beten. Also nicht nur Menschen aus einer guten, gesunden Motivation heraus, sondern auch andere Leute aus einer seltsamen, fragwürdigen Motivation heraus beten gerne. In manchen englischen Bibelübersetzungen kommt das noch so ein bisschen besser raus, weil das dann so anfängt mit Hypocrites love to pray. Und da kann man das für schöne Sprüche rausmachen, irgendwie aus Heuchler beten gerne. Und was Jesus da sagt, ist, dass es Menschen gibt, die beten nicht, weil sie eine Liebesbeziehung zu Gott haben, sondern sie beten, weil sie gerne von anderen Menschen beim Beten gesehen werden. und sich einen positiven Effekt davon ausmalen, dass andere Leute ihre Frömmigkeit sehen und von ihrer Frömmigkeit beeindruckt sind. Und solche Leute erkennt man ganz oft daran, dass sie sehr schön formulierte, schnörkelige, sprachlich ansprechende Gebete sprechen. Aber wenn man ein bisschen geistlich Empfinden hat, merkt man, da ist eigentlich nicht besonders viel hinter. Und die erste Berufsgruppe, an der ich dabei, die ich dabei denke, sind Politiker, die dann, wenn irgendwelche religiösen Veranstaltungen es gibt, dann auch gerne irgendwie vorne stehen und schöne vorformulierte Gebete sprechen. Aber eigentlich weiß man irgendwie, die sind überhaupt nicht mit einem gläubigen Herzen dabei, sondern sie machen das jetzt bloß aus Publicity-Gründen. Jetzt gerade, wo der ökumenische Kirchentag läuft, wird man das wieder häufiger im Fernsehen sehen und im Radio davon hören, dass jede Menge weltliche Leute jetzt auf den Bühnen stehen und doch mal eben Gottes Segen erflehen. Und du weißt echt bei den allermeisten von denen, dass die Atheisten sind, haben es teilweise sogar irgendwie schon selbst gesagt, irgendwie in irgendwelchen Interviews. Aber trotzdem, wenn jetzt so die Gelegenheit da ist, irgendwie dann präsentiert man sich doch eben nochmal so ein bisschen fromm und betet. Aber eigentlich hat man beziehungsmäßig überhaupt nichts mit Gott zu tun. Und das Schlimme ist, dass das nicht nur bei solchen Leuten ist, die das aus beruflichen Gründen machen, also da kann ich das noch so einigermaßen verstehen, aber es gibt auch viele andere, die in Gebetsgemeinschaften versuchen, andere zu beeindrucken und so vor den anderen Leuten, die in der Gebetsgemeinschaft sind, gut dazustehen und eben genau das Gleiche machen. Und ich habe das so manches Mal irgendwie erlebt, so in Gebetsgemeinschaften, dass ich es total unangenehm fand, dass irgendjemand da war und der hat die ganze Zeit nett gebetet, aber du hast gewusst, das geht jetzt gar nicht um Gott, sondern es geht darum, für die anderen Leute in der Gebetsgemeinschaft zu beeindrucken. Und es ist keine echte Substanz da und keine Beziehung, sondern es geht einfach nur darum, jetzt so eine fromme Masche zu machen. Und das finde ich total unangenehm. Also ich habe es jedes Mal eigentlich gar nicht genossen und fand das echt sehr fies, irgendwie so selber, so das Opfer von solchen Gebeten zu sein und das Gefühl zu haben, dass die Kommunikation nicht stimmt. Auf der anderen Seite muss ich leider zugeben, dass mir das auch selber echt schon einige Male passiert ist. Und dass es auch bei mir immer noch vorkommt, dass wenn ich so mit manchen Leuten irgendwie zusammen bin und zusammen mit denen bete, und das sind so Leute irgendwie, von denen ich das Gefühl habe, dass die viel geistlich reifer sind und weiter sind als ich, und ich möchte gerne irgendwie einen guten Eindruck dahinter lassen, dann passiert mir das echt, dem Herrn sei es geklagt, auch manches Mal, dass ich 10 Minuten überlege, bevor ich dann endlich mal bete, und mir dann wirklich Mühe gebe, dass ich mich nicht verhaspel dabei, dass da kein Ähm und kein Äh bei ist, und dass ich dann so bei dem Beten auf einmal manchmal so wie so eine Out-of-Body-Experience habe und so neben mir stehe und denke, Alter, was machst du denn da eigentlich? Das hat doch jetzt überhaupt nichts mehr mit Gott zu tun. Das hat doch nur etwas damit zu tun, dass du irgendwie diesen Mann oder Frau Gottes irgendwie da jetzt imponieren willst, und das ist doch total daneben. Und mir ist das echt jedes Mal peinlich, und ja, ich mache es eigentlich auch echt selten. Also früher ist mir das öfter passiert, und mittlerweile ist das so jedes Mal, wenn ich merke, dass so diese Menschenfurcht in mir aufsteigt und dass ich mich mehr um die Menschen drehe, mit denen ich zusammen bin, als um den Herrn, den ich eigentlich anbeten will, dann bete ich extra irgendwie einfach jetzt drauf los und mache mir extra keine Gedanken darüber und versuche mich wirklich auf Jesus zu konzentrieren und Gebete zu ihm zu beten, damit er im Mittelpunkt des Interesses ist. Also von daher, echt jeder von uns hat das drin. Also in jedem von uns ist es, dass wir gerne an den Straßenecken und in den Synagogen beten, um gesehen zu werden. Und jeder von uns kennt so Momente, wo es uns nicht um den Gott geht, sondern wo es uns um die Leute um uns herum geht. Und das sollte eigentlich nicht so sein. Gebet sollte schon aus einer Haltung der Beziehung zu Gott entstehen und nicht irgendetwas mit Menschenfurcht oder Menschenbeeindrucken zu tun haben. So, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es möglich ist und dass es sogar üblich ist, dass man sich im Gebet nicht so sehr um Gott dreht und dass es nicht immer um die Beziehung zu Gott geht, dann müsste man doch eigentlich logischerweise davon ausgehen, dass das Gebetsleben sich ändert, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Und da müsste es doch eigentlich so sein, dass man, wenn man sich bekehrt hat und Gott in deinem Leben drin ist, dass du über einen gewissen Zeitraum hinweg merken müsstest, dass die Art, wie du mit Gott redest und wie du an Gebet und an Betung und solche Dinge rangehst, sich ändern. Und dass du nicht dein ganzes Leben lang an dem gleichen Gebetspunkt bist, wie du am Anfang gewesen bist, sondern dass Gott irgendwie auch dein Gebetsleben ändern wird in dem Maße, in dem deine Erkenntnis über Gott sich ändert und deine theologische Sichtweise über manche Dinge sich ändert, müsste sich eigentlich auch dein Gebetsleben ändern. Und wohlgemerkt, das geht nicht irgendwie so von einem Tag auf den anderen, sondern das ist ein Prozess, der ganz bestimmt über viele Jahre hinweg geht und vermutlich auch unser ganzes Leben lang nicht abgeschlossen ist. Aber es wäre eigentlich logisch anzunehmen, dass wir, nachdem wir 10 Jahre mit Jesus gelebt haben, nicht mehr genauso beten, wie wir am Anfang gebetet haben und nochmal 10 Jahre weiter, dass sich unser Gebetsleben wieder verändert hat. Und es gibt ganz viele Punkte, wo ich vermuten würde, dass das Gebetsleben sich ändert, aber ich habe einfach mal so 3 rausgepickt, von denen ich meine, dass sie ganz besonders bedeutsam sind und dass vermutlich jeder, der mit Jesus ernsthaft lebt, mal so durch diese Phasen durchgeht und Gebet dann immer wieder auf eine neue Weise kennenlernt, weil er merkt, dass so alte Arten an Gott ranzugehen nicht mehr funktionieren und dass man auch im Gebetsleben da an diesen Punkten weiterkommen muss. Ich selbst habe das ganz, ganz oft erlebt. Also ich bin jetzt, glaube ich, 17 Jahre oder sowas mit Jesus unterwegs. Und ich habe die ganze Zeit sehr gerne gebetet, auch normalerweise sehr viel gebetet. Und es gab immer wieder so Phasen in meinem Leben, wo ich eine neue Erkenntnis über Gott hatte. Und das hat meinem Gebetsleben manchmal so wie den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ich dachte, ich kann nicht mehr so beten, wie ich die ganzen Jahre gebetet habe, weil das einfach nicht mehr zu meiner Erkenntnis passt. Und dann gab es immer so Phasen, wo ich dann so weiter gebetet habe, aber dann irgendwie auch immer wieder dachte, Storch, was betest du denn eigentlich? Und wo Gott mich verändert hat und dann eben in der Konsequenz auch mein Gebetsleben verändert hat. Und das hat eigentlich das Glaubensleben echt spannend gemacht. Weil es nämlich dazu führt, dass man nicht immer das Gleiche macht, sondern dass Erkenntnis tatsächlich das ganze Leben ändert. Das geistliche Leben zuerst, aber dann nachher natürlich auch so das normale weltliche Leben. Und dass eben Erkenntnis auch sich auf Gebet auswirkt. Und ich werde euch heute mal nicht sagen, wie man eigentlich als Christ zu beten hat, sondern einfach nur so ein paar Stichpunkte mal sagen, wo ich davon ausgehe, dass das Gebetsleben sich ändert. Und das liegt daran, dass ich glaube, dass der größte pädagogische Segen auf dem Selbstentdecken liegt und nicht darauf zu hören, wie man etwas macht. Und dass ich meine, dass Jesus euch genauso wie mich auch irgendwie auf eine Reise schickt und ihr schon auf dieser Reise drauf seid und dass es immer wieder nötig sein wird, irgendwie euer geistiges Leben zu checken, dass auch immer wieder irgendwie was Neues da reinkommt und dass ich euch nicht sagen kann, wie ihr beten sollt, dass ihr das schon selber irgendwie mit dem Herrn klar machen müsst und dass Gott euch da einiges zu sagen kann. Also von daher kommen jetzt so 3 Punkte, wo ich davon ausgehe, dass es sich ändern wird im Laufe der Zeit. Und ich werde euch nicht sagen, wie man es dann richtig macht. Die erste Möglichkeit, falsch zu beten, und ich setze das mal mit so ein paar Anführungsstriche, weil es gibt kein wirklich richtiges und falsches Beten. Und die Sachen, die ich heute nicht mehr bete, habe ich früher jahrelang gebetet. Und Jesus hat mich trotzdem geliebt und sein Reich irgendwie durch mich gebaut. Und es war irgendwie mit Gott alles in Ordnung. Also es ist überhaupt nicht so, irgendwie, dass man jetzt sagen könnte, hier so darf man gar nicht und das funktioniert nicht. Aber sind halt Sachen, aus denen man rauswachsen kann und wo man weiterkommen kann. Also verstehe das bitte jetzt nicht so, wenn ich jetzt so ein paar Punkte abhake irgendwie und du bist dabei, dass ich jetzt gesagt hätte, irgendwie so, nee, wer so betet, der sollte am besten überhaupt nicht beten und überhaupt kein Christ sein und sowas. Und das wäre totaler Unsinn, also überhaupt nicht. Eher so irgendwie, dass Gott dich vielleicht herausfordern möchte, an dem einen oder anderen Punkt weiterzukommen. Die erste Möglichkeit, ganz komisch zu beten, habe ich jetzt mal so mit Atheismus überschrieben. Also es gibt so eine Art, an Gott ranzugehen, die wir mit den allermeisten ungläubigen Leuten auch teilen. Jeder Mensch um uns herum hat bestimmte Wünsche und Vorstellungen davon, wie sein Leben auszusehen hat. Und eigentlich dreht jeder ungläubige Mensch sich wieder darum, das meiste aus seinem Leben rauszuholen und dafür zu sorgen, dass so diese Wünsche, die er und sie hat, in diesem Leben in Erfüllung gehen. Und dann passiert es leicht, dass wenn man Christ wird, dass man immer noch wie so das gleiche Werteset hat und die gleichen Wünsche hat, die man auch irgendwie als Weltmensch hat. Und dass man jetzt auf einmal diesen Gott kennenlernt und meint, dass dieser Gott dafür zuständig ist, dass alle unsere Wünsche vom perfekten Leben sich erfüllen. Und dass wir in der Konsequenz, also in unserem Gebetsleben, uns nur um das herumdrehen, was wir möchten, dass Gott für uns tut. Gibt diese christliche Redensart, die kennt ihr vielleicht, heißt ich, mich, meiner, mir, Jesus segne diese 4. Und das ist ja so eine Art, also bei allem Humor ist das ja doch irgendwie so eine Art, wie man echt ganz oft an Gebetsleben rangeht, ne? Und ich habe echt, also jahrelang irgendwie damit verbracht, irgendwie gar nur irgendwie dafür zu beten, was Jesus doch irgendwie für mich alles tun kann. Und wie toll mein Leben doch wäre, wenn ich dieses noch hätte und jenes noch hätte. Und dachte immer so, ja, wenn Gott mich liebt und das wirklich gut findet, wie ich bin und was ich mache, dann muss er doch eigentlich irgendwie dafür zuständig sein, dass ich alles von ihm bekomme, was ich mir immer schon gewünscht habe. Und ganz besonders intensiv war das eben in der Zeit, als ich mich dann sehr mit Glaubenstheologie beschäftigt habe und dann verschiedene geistliche Fundamente in meinem Leben auch sehr gut gelegt worden sind, aber wo es dann eben auch so ein paar Extreme gegeben hat, über die ich Gott sei Dank nicht gepredigt habe. Also da habe ich mir verboten, drüber zu predigen, bin ich sehr froh irgendwie rückwirkend. Aber wo ich eben auch dann so diese Überzeugungen hatte, oder die haben sich so langsam ausgebildet in mir, dass Gott eigentlich mir alles schenken möchte, was ich haben möchte. Und dann betet man eben über die verrücktesten Sachen. Also das fängt mit geistlich einigermaßen positiven Dingen an, wie, ach Gott, gib mir einen großen, schönen Dienst mit Fernsehübertragungen und jede Menge Angestellten und wie Ministry hier und Ministry da. Und eigentlich denkt man, ist eine super Motivation dahinter. Aber dann passiert es doch immer wieder, dass Gott dann mal so den Vorhang davor lüftet und man sieht, oh je, dahinter steht eigentlich bloß, ich würde total gerne irgendwie mal meinen Namen im positiven Zusammenhang in der Bild-Zeitung lesen und in Nachrichten auftauchen, und das merkst du dann auf einmal so, eigentlich ging es doch mehr um mein Ego dabei, als um Leute zu erreichen, und dann war es vielleicht doch nicht ganz so Jesus-mäßig. Naja, und dann geht es weiter mit, habe ich euch ja auch schon mal erzählt, irgendwie diese peinliche Phase in meinem Leben, wo ich hundertprozentig davon überzeugt war, dass Gott mir einen Sportwagen schenken will, und ich dann dafür gebetet und proklamiert und gedankt habe und irgendwie alle Bibelstellen irgendwie, wenn ihr um etwas bittet, irgendwie dann glaubt, dass ihr es empfangt und betet und dann dankt dafür, und dann habe ich auch schon im Geist dafür gedankt, dass mein Wagen demnächst da vor der Tür steht, und echt so Sachen, wo ich mittlerweile denke, meine Güte, wie kann man so blöd sein? Aber naja, man kann so blöd sein und trotzdem ein von Gott geliebtes Kind sein, das funktioniert also ohne weiteres. Aber das ist halt, eigentlich ist es genau das Gleiche, was die Leute um uns herum auch haben wollen. Also man muss nicht mit Gott leben, um sich zu wünschen, dass man ein tolles Leben hat. Und es hat eigentlich auch nichts mit wirklicher Jesus-Hingabe zu tun, wenn unser ganzes Gebetsleben sich nur darum segnet, irgendwie, dass Gott nur darum dreht, dass Gott uns mit allem segnet, was wir gerne haben wollten. Jesus selber hat über Gebet tatsächlich genau das Gegenteil gelehrt. Oder vielmehr über Versorgung, aber das kann man auch auf Gebet anwenden. Und zwar wieder aus der Bergpredigt sagt er: Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr alles das braucht. Also, und ehrlich, also es gab so Phasen in meinem Leben, da habe ich mich gefragt, wofür betet man, wenn nicht um Essen, Kleidung, Versorgung und diese Dinge? Und als ich dann erkannt habe, dass Gott eigentlich mich sowieso versorgen will und das irgendwie völlig seltsam ist, nur mich selber im Fokus der Aufmerksamkeit zu haben, hat mir das echt so ein bisschen den Boden weggezogen. Und ich habe mich gefragt, ja, wofür bete ich denn dann eigentlich noch? Und es war wirklich so eine Entdeckungsreise, dann irgendwie da rauszukommen und zu erkennen, dass echt super vieles von dem, wofür ich gebetet habe, im Grunde genommen reine Weltlichkeit war. Und mittlerweile bin ich so dankbar dafür, dass die meisten dieser Gebete nicht in Erfüllung gegangen sind. Also ehrlich, wenn Gott irgendwie alles irgendwie erfüllt hätte, was ich mir an Sachen gewünscht hätte, dann würde mein Leben jetzt total chaotisch sein, ne? Das habe ich bestimmt auch schon mal gesagt. Also ich wäre nicht nur mit einer falschen Frau verheiratet, sondern mit sehr vielen falschen Frauen und hätte die falschen Berufe genommen und alles Mögliche. Also wenn Gott das alles erhört hätte, das wäre ein absolutes Chaos. Und deswegen bin ich eigentlich froh, dass Gott solche Gebete eher nicht erhört und dass ich auch mittlerweile relativ wenig dafür bete, dass Gott nur mich segnet. Die zweite Möglichkeit, zumindest seltsam zu beten, wenn nicht sogar total falsch, habe ich mal mit Unglaube überschrieben. Und Unglaube heißt jetzt nicht, dass wir nicht an Jesus glauben, sondern es geht ja gerade um Leute, die mit Jesus leben und dann dadurch in ihrem Gebetsleben verändert werden. Unglaube hat immer damit zu tun, dass wir uns oft ganz schwer damit tun, die Sachen zu glauben, die Gott in der Bibel gesagt hat. Und dass ein Großteil unseres Gebetslebens normalerweise damit zugebracht wird, für Dinge zu beten, von denen Gott in der Bibel sagt, dass wir sie eigentlich schon längst haben. Und ich habe so viele dumme Gebete irgendwie in meinem Leben gesprochen, wie gerade in diesem Bereich. Also ich kann mich an so viele Situationen erinnern, wo ich zum Beispiel gebetet habe, ach Gott, sei doch bitte gnädig mit diesem und jenem Menschen oder zeig doch bitte diesem und jenem Menschen irgendwie deine Barmherzigkeit. Und dahinter stand dann immer so uneingestanden natürlich so diese theologische Ansicht irgendwie, dass ich mit meinem Gebet Gott irgendwie dazu bewegen kann, dass er sich über irgendeinen Menschen barmherzig erweist. Und im Grunde genommen, wenn ich jetzt darüber nachdenke, irgendwie was für ein Quatsch. Ich meine, Jesus ist gestorben, Gott hat seine Barmherzigkeit in Jesus gezeigt, Gottes Gnade steht jedem Menschen zur Verfügung, sie muss nur angenommen werden und es liegt nun garantiert nicht daran, irgendwie, ob ich jetzt dafür bete, dass Gott irgendwie Gnade hat oder nicht, ob er dann gnädig ist oder nicht, weil er hat längst in Jesus Christus seine Gnade erwiesen. Und das ist in vielen geistlichen Dingen, ist das für mich ein Schlüssel zum Leben geworden, aber auch fürs Gebetsleben eine absolute Herausforderung gewesen. Ich habe vor Jahren mal eine Situation gehabt, weiß nicht, ob ich das schon mal hier erzählt habe, wann nicht, irgendwie ist es egal, dass viele wiederholen, macht mich nicht müde, euch aber macht es gewiss, sagt Paulus, und dann macht es euch jetzt halt gewiss. Also vor einigen Jahren habe ich mal so eine Situation gehabt, wo es mir echt richtig schlecht gegangen ist und ich gedacht habe, okay, ich kann das nicht mehr weitermachen. So geistlicher Dienst funktioniert nicht mehr, ich kann nicht mehr predigen, ich will auch nicht mehr predigen, Gemeinde geht mir einfach nur schwerpunktmäßig auf die Nerven, habe ich keine Lust mehr hinzugehen und ich kriege es einfach nicht mehr hin und bin total am Ende meiner Kraft und fühle mich schon total depressiv und ich muss irgendwie hier raus aus der ganzen Sache und ich kann es einfach nicht mehr. Und dann saß ich also in meinem Arbeitszimmer und war ich so den Tränen nah, also so nah wie jemand ich den Tränen überhaupt sein kann und habe so gedacht, boah Jesus, das geht echt nicht mehr weiter und bitte gib mir doch Kraft, ich kann echt nicht mehr so weiterleben und bitte Jesus, gib mir doch mal wieder Kraft und Freude. Und es war so einer der, ich glaube, drei Momente in meinem Leben, wo ich Gott richtig, richtig, richtig klar gehört habe. Also fast schon irgendwie eine hörbare Stimme irgendwie dann in meinem Ohr war. Und Gott gesagt hat, Storch, du wirst niemals mehr Kraft haben in deinem Leben als jetzt in diesem Moment. Boah, und das war zuerst so, ich so, ups, okay, dann war es das wohl, dann höre ich jetzt auch auf. Aber dann kam sofort irgendwie so ein paar Bibelstellen so in meinem Geist hochgeblubbert und ich dachte so an Römer 8, wo steht, dass die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, in mir lebt. Und ich dachte irgendwie an Galater 5, an die Frucht des Geistes und daran, dass Freude und Liebe und die ganzen Sachen irgendwie schon längst in meinem Geist drin sind. Und ich dachte an Römer 5 ist es, glaube ich, wo heißt irgendwie, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in mein Herz hinein. Und ich dachte irgendwie an Galater 3, irgendwie, wo steht irgendwie, dass nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir lebt. Und auf einmal kam echt jede Menge Bibelstellen irgendwie in mir hoch und ich habe verstanden so, dass das Prinzip ist, dass ich die ganze Zeit für etwas bete, was ich längst schon habe. Und dass Gott nicht irgendwie ein Gebet erhören kann, was er schon längst erhört hat und ich habe bloß die Erhörung nicht mitbekommen und dass Gott mir nicht etwas nochmal geben kann, was er mir sowieso schon längst gegeben hat und wo es bloß darum geht, dass ich das jetzt endlich mal irgendwie verstehe, dass ich das schon habe und dass ich einfach die ganze Zeit irgendwie damit zubringe, irgendwie für Dinge zu beten, die ich sowieso schon habe und dass, wenn man sich das mal so ein bisschen menschlich vorstellt, Gott vielleicht im Himmel steht und sich fragt, was soll ich machen? Ich meine, er hat den Heiligen Geist, was soll ich ihm noch an Kraft geben? Ich meine, ich habe doch schon wie meine ganze Freude in sein Herz gegeben, wie soll ich ihm noch mehr Freude geben? Ich meine, ich war überzeugt davon, dass ich ihm den Frieden schon gegeben habe, wie soll ich das denn jetzt nochmal machen? Also bin ich dann aufgestanden und habe gedacht, okay, Jesus, danke, dass ich das habe. Und ich habe alle Türen aufgemacht in der Wohnung und da, wenn ich vier Türen aufmache, kann ich so vom Arbeitszimmer in den Flur, vom Flur ins Wohnzimmer, vom Wohnzimmer in den ganz kleinen Hausflur und dann wieder in mein Arbeitszimmer gehen und kann dann halt immer so im Kreis laufen. Und ich bin im Kreis gelaufen und habe Jesus dafür gedankt, irgendwie, dass ich seine Kraft habe und habe angefangen, in Sprachen zu beten. Und es hat echt nicht lange gedauert irgendwie und dann war wieder die Freude Gottes da, dann war Friede Gottes da und ich wusste, okay, es geht definitiv weiter, denn ich habe schon alles, was ich haben will und was ich brauche. Und der Punkt ist, dass wir, glaube ich, ganz oft einfach an dem Willen Gottes vorbei beten und dass wir meinen, dass, weil wir es gerade nicht empfinden, Gott es uns nicht gegeben hat. Und dass wir letztlich damit unsere Empfindungen über das stellen, was Gott längst in seinem Wort offenbart hat. Und dass wir unser Gebetsleben besser an so einem Punkt dann dem Wort Gottes anpassen als unseren eigenen Gefühlen. Und lieber irgendwie anfangen zu glauben, dass Gott sein Wunder schon getan hat, als dass wir darauf warten, dass er es noch tut. Und ich bin echt davon überzeugt, ich hätte an dem Abend weiter beten können und ich hätte wahrscheinlich bis heute durchbeten können, wie das Gott mir irgendwie seine Kraft gibt und seine Freude. Und es wäre nicht passiert, weil ich einfach diesen Schlüssel ins Schloss stecken musste und umdrehen musste, um da reinzukommen. Und ich weiß, irgendwie solche Dinge kann man auch immer noch ein bisschen anders sehen. Ich weiß, dass manchmal kann es einem so schlecht gehen, irgendwie, dass man nicht mehr damit dadurch einfach rauskommt, dass man eine geistliche Wahrheit annimmt. Manchmal ist es irgendwie auch dran, irgendwie, dass man doch nochmal irgendwie ein bisschen Gott bittet und er tut dann irgendwie noch etwas. Und das sind ja auch alles Wachstumsprozesse. Also von daher, irgendwie, wenn du jetzt an so einem Punkt bist und denkst, Mensch, mir geht's einfach nur schlecht und das funktioniert bei mir eh nicht hier jetzt, das irgendwie zu proklamieren und einfach im Glauben anzunehmen, dann ist das okay. Dann ist das vielleicht jetzt noch nicht so der Wachstumsschritt, in dem du bist, aber dann sei vielleicht mal offen dafür, dass es sich irgendwann einmal ändert. Und bei mir ist das bis auf den heutigen Tag so. Ich muss mir manchmal echt auf die Zunge beißen, nicht irgendetwas zu beten, was eigentlich total falsch ist. Also bis auf den heutigen Tag, wie bin ich immer wieder in der Anfechtung, Jesus zu sagen, dass ich irgendetwas nicht kann. Und ich mache immer das Gleiche, wie immer, wenn dieses Gebet in mir aufsteigt, wie beiße ich mir auf die Zunge und sage, das bete ich nicht und sage dann lieber, danke, dass ich alles vermag durch den, der mich kräftigt. Danke mir, dass dem, der glaubt, nichts unmöglich ist. Und dann stehe ich auf und gehe weiter durch. Aber auch wieder, das war echt eine Revolution wie für mein Glaubensleben. Weil auf einmal irgendwie merke ich, wofür bete ich eigentlich, wenn es nicht bloß um meine innere Befindlichkeit geht? Wofür soll ich denn überhaupt noch beten, wenn jetzt nicht mehr irgendwie da ich selber irgendwie der Maßstab irgendwie für all das bin und was mache ich denn eigentlich in meinem Gebetsleben noch? Und es hat sich total verändert dadurch. Und das Dritte zeichne ich mal als Religion. Und ich nehme Religion nicht immer negativ. Ich finde es also sehr hilfreich, auch über das Christentum als Religion zu reden, einfach weil man ein Glaubenssystem in der Welt normalerweise als Religion bezeichnet. Aber es gibt so mehrere Kennzeichen von Religion, die sie normalerweise hat, die überhaupt nicht anwendbar sind auf den christlichen Glauben. Und genau darum geht's mir jetzt. Es gibt so zwei Kennzeichen von eigentlich nahezu jeder Religion, die ich kenne, die einfach universell zutreffend sind. Das eine ist, Religion ist der Versuch eines Menschen, zu Gott zu kommen. Also in der Religion geht es immer irgendwie darum, Gott zu suchen. Und das zweite ist, dass Religion sich immer irgendwie darum dreht, dass man diesen Gott, den man sucht, irgendwie besänftigt und zufriedenstellt und für sich gewogen macht. Und beides trifft auf das Christentum überhaupt nicht zu. Zum einen ist Christentum die Religion, bei der nicht der Mensch Gott sucht, sondern Gott den Menschen gesucht hat und in Jesus Christus auch gefunden hat. Und es geht nicht darum, dass ich mit irgendwelchem eigenen Bemühen jetzt bei Gott ankomme, sondern er hat den ganzen Weg gemacht und ich muss nur noch sagen, hallo Gott. Und das zweite ist, es geht in unserem Glauben überhaupt nicht darum, Gott irgendwie zu besänftigen, denn das hat Jesus schon längst gemacht am Kreuz. Und trotzdem ist es so, dass das Glaubensleben von ganz, ganz vielen Geschwistern eigentlich sich hauptsächlich irgendwie darum dreht, dass sie schlecht sind, schuldig sind, gesündigt haben und dass ein Großteil des Gebetslebens damit zu tun hat, Gott jetzt wieder gewogen zu machen und ihn um Vergebung zu beten, damit irgendwie das Gefühl von Schuld weggeht. Und man hat das Gefühl, dass man, Roland sagt das immer schön, Punkte sammeln muss bei Gott, um halt irgendwie in seiner Gegenwart bestehen zu können. Und das macht einen großen Teil des Gebetslebens aus. Und es ist falsch. Es ist definitiv falsch, weil wir die Vergebung bereits haben in Jesus, weil Gott nicht auf uns guckt und arme Sünder sieht, weil Gott nicht auf uns schaut und uns irgendwie schlecht und negativ und böse findet, sondern weil Gott als Kinder auf uns guckt und er unser liebender Vater ist und es ihm überhaupt nicht entspricht und nicht seinem Wesen entspricht, böse zu uns zu sein und wir ihn nicht für uns einnehmen müssen. Es gibt so eine Geschichte von Andrew Womack, die möchte ich euch mal erzählen. Also die hat mich selber irgendwie total berührt und vielleicht zeigt das einfach so ein bisschen, wie man damit dieser Art von Gebetsfalle umgehen kann. Und zwar Andrew Womack, so ein amerikanischer Prediger, den habe ich 2 Jahre lang oder sowas jeden Tag gehört und war irgendwie sehr beeindruckt von ihm. Und er hatte mal eine Geschichte erzählt, wie er sich einen Hund gekauft hat. Also ist auch so ein Naturbursche, wie hat so eine kleine Ranch mit Pferden und allem Möglichen da, wo er wohnt und hat sich dann eben auch so einen Köter gekauft. So einen Hund gekauft, Entschuldigung, die ist nicht politisch unkorrekt sein, sorry an alle Hundebesitzer. Also jedenfalls, er hat sich so ein Viech gekauft und der Hund kam aus schlechtem Elternhaus, aus einer schlechten Familie heraus. Okay, Okay, ich hoffe, aus der Nummer komme ich nochmal raus. Also er kam aus einer schlechten Familie und wurde vom Vorbesitzer halt irgendwie geschlagen und ins Finger gesperrt und alle diese Sachen, die man mit Hunden eigentlich nicht machen darf. Und deswegen kommt der Hund jetzt irgendwie bei Andrew an und er ist zwar ein großer Hund, aber ein totaler Schisser von einem Hund. Jedes Mal, wenn ein Mensch so in seine Gegenwart kommt, irgendwie hat er sich dann jaulend unter dem Tisch verkrochen und hat versucht, sich unsichtbar zu machen und hat halt alle Zeichen irgendwie einer misshandelten und fertigen Kreatur an sich. Naja, und Womack irgendwie hat dann eine ganze Weile irgendwie mit diesem Hund gelebt und versucht, sich mit ihm anzufreunden und kommt dann irgendwann nach Hause und macht die Tür auf und der Hund fängt wieder an zu winseln, irgendwie läuft rückwärts und versteckt sich unterm Tisch. Und Womack platzt der Kragen und er hat bestimmt jetzt das Viech nicht geschlagen, also keine Sorge, so schlimm war es auch nicht. Aber irgendwie eben platzt der Kragen und er denkt so, du blöder Hund, kannst du dich nicht einmal in deinem Leben so verhalten wie ein normaler Hund? Kann es nicht einmal passieren, dass ich die Tür aufmache und du auf mich zugelaufen kommst und an mir hochspringst und mir das Gesicht ableckst und fröhlich kläffend und schwanzwedelnd um mich rumläuft? Kann das nicht einmal so sein? Muss es denn jedes Mal so sein, dass ich zur Tür reinkomme und du fängst an zu winseln und versteckst dich, als ob ich irgendwie der böseste Mensch überhaupt wäre? Kann das nicht mal sich ändern? Ja, und dann kurz drauf geht er raus in den Garten und betet und kommt so in Gottes Gegenwart und Gott sagt ihm: Andrew, mein Freund, du bist genau wie dieser Hund. Und seit 10 Jahren warte ich auf den Tag, wo du irgendwann mal in meine Gegenwart kommst und dich verhältst wie ein ganz normales Kind. Und kann es nicht mal sein, dass du irgendwann mal anfängst zu beten, ohne dich eine halbe Stunde lang für alles zu entschuldigen, was du jemals im Leben gemacht hast? Ist es nicht irgendwie mal möglich, dass du einfach nur Zeit mit mir verbringst, ohne darüber zu reden, was für ein schlechter Typ du bist und da rumzuwinseln, dass ich gnädig dir gegenüber bin? Kann es nicht endlich mal irgendwie sein, dass du in meine Gegenwart kommst und einfach nur weißt, dass ich dein himmlischer Papa bin? Tja, und da ist jener wohl wie Schuppen von den Augen gefallen und er merkt so, ja, tatsächlich, ich gehe mit Gott genauso um, wie dieser Hund mit mir umgeht. Und ich meine, dass das so vielen von uns so geht, dass wir keine Offenbarung darüber haben, wie sehr Gott uns eigentlich liebt. Und dass wir es nicht verstehen, dass Gott uns nichts vorhält. Dass wir es nicht kapieren, dass wir einen wirklich liebenden himmlischen Vater haben. Dass wir noch nicht mal irgendwie dieses kleine Gleichnis vom verlorenen Sohn verstehen, dass er mindestens aussagt, dass egal wie dreckig das Kind wieder zu Gott zurückkommt, Gott nicht sauer ist, sondern ihn wieder aufnimmt. Und ich meine, dass das im Grunde genommen echt eine Sache ist, die wir verstehen müssen, weil es kann nicht sein, dass unser ganzes Gebetsleben sich nur irgendwie darum dreht, was wir für Hohlpfeifen sind. Und es kann echt nicht sein, dass es in unserem Leben nur irgendwie darum geht, was wir an Sünden mit uns bringen und wie verbogen und verdorben und schlecht wir sind, sondern dass es doch eigentlich so sein muss, dass wir mal erkennen, dass unser Gott uns wirklich liebt und uns natürlich verändern will, aber aus einer Haltung der Liebe heraus und nicht aus einer Haltung der Kritik heraus. Und ich sage damit ja nicht, dass es okay ist zu sündigen oder dass Gott nicht irgendwie manches Mal uns auch korrigiert. Also natürlich tut er das und Heiligkeit hat einen extrem hohen Stellenwert im christlichen Leben. Aber es ist nicht so, dass man Heiligkeit dadurch bekommt, dass man sich immer um das dreht, was man schlecht gemacht hat und meint, dass Gott uns genauso sieht und deswegen versucht, Gott zu besänftigen. Sondern im Gegenteil kommt Heiligkeit irgendwie aus einer Beziehung mit Jesus, die einfach eine Liebesbeziehung ist. Und wenn ich weiß, dass ich Dinge nicht mehr sein lasse, um mir den Himmel zu erkaufen oder irgendwie sonst etwas, sondern einfach aus Liebe zu Gott heraus verändert werden kann, dann passiert wirklich Veränderung. Und echt so vieles, was wir irgendwie an Heiligkeit irgendwie scheinbar haben, basiert doch irgendwie letzten Endes bloß aus Angst. Und wenn wir mal ehrlich sind, irgendwie ganz viele von den Dingen, die wir nicht mehr tun, tun wir deshalb nicht, weil wir meinen, dass Gott sauer auf uns ist, wenn wir sie doch tun. Und ich glaube, dass das eine ganz, ganz schlechte Basis ist und dass Gott halt ganz einfach auch nicht so drauf ist, uns mit Angst zu motivieren und uns möglicherweise das Heil wegzunehmen, sondern dass wir das Heil in Christus eben schon haben. Und wir brauchen diese Erkenntnis, dass Gott uns wirklich liebt. Und auch wiederum ist das so eine Sache, wenn du das einmal kapiert hast, dann wirst du dir vielleicht echt die Frage stellen, wie kann ich denn eine halbe Stunde im Gebet verbringen, ohne über meine Schwächen zu reden und ohne über meine Sünden zu reden? Und das ist echt manchmal ganz schön schwierig, weil wir so Automatismen drin haben. Und wenn ich jetzt mal irgendwie fragen würde, wer von euch heute immer noch irgendwie betet für Sünden, die du vor 2 Jahren begangen hast, dann würde ich mal irgendwie darauf wetten, dass ein paar Hände hochgehen würden. Und eigentlich sollte das nicht so sein, wie Gott sagt, dass er unsere Sünde nicht nur vergibt, sondern dass er sie sogar vergisst. Also ich weiß nicht, wie das geht, dass ein allmächtiges Wesen etwas vergessen kann und damit nicht weiß und wie Gott allwissend sein kann und trotzdem meine Sünden nicht mehr wissen kann. Aber ich stelle mir das trotzdem wie gerne vor, wie das, wenn ich da so zu Gott komme und sage, ja, weißt du, vor 2 Jahren irgendwie, was da passiert ist und so, das tut mir echt total leid. Oh Gott, dann habe ich so gesagt, so, vor 2 Jahren, 2008, was war denn da nochmal? Und dann vielleicht so in der himmlischen Registratur nachguckt und sagt, so, gib mir mal Datenblatt wie vor 2008 und da 2008, da steht überhaupt nichts. Und das Gott selber weiß das nicht mehr und hält es uns nicht mehr vor und trotzdem beten wir noch um Vergebung dafür. Und wie schön wäre das, wenn wir fest würden in diesem Glauben daran, dass Gott uns wirklich vergeben hat. Und dass Veränderung natürlich durch Buße kommt und Heiligkeit immer mehr zunehmen wird, aber eben aus dieser Geliebtheit von Gott heraus. Das wäre toll. Okay, das war der letzte Punkt. Es wäre ganz bestimmt noch vieles zu sagen. Aber ich meine, dass sich mindestens in diesen 3 Bereichen das Gebetsleben ändert, wenn wir motiviert mit Jesus unterwegs sind. Und ich kann mich halt an sehr, sehr viele Phasen in meinem Leben erinnern, wo ich dann am Harkortsee war und spazieren gegangen bin und gebetet habe und wieder so die gleichen Gebete gesprochen habe wie immer, aber auf einmal merkst du, daran fühle ich mich nicht mehr wohl. Und Sachen gebetet habe, wo ich mich dann auch selbst gefragt habe, warum mache ich das und was meine ich eigentlich damit, das ist doch total falsch. Und in jeder dieser Phase habe ich Gebet neu entdeckt. Und in jeder dieser Phase habe ich mich total verändert, wie auch so in meinem Ausdruck, wie Gott gegenüber. Und ich empfinde das als etwas total Segensreiches, dass Gott uns manchmal irgendwie so diesen Alltagsboden einfach von den Füßen wegzieht und sagt, okay, so geht's einfach nicht mehr, du kennst mich auf eine andere Weise. Und ehrlich, ich könnte nicht mehr so beten, wie ich vor 15 Jahren gebetet habe. Das geht einfach nicht mehr. Und auch nicht, wie ich vor 10 Jahren gebetet habe. Also da sind Sachen, die könnte ich vielleicht sagen, aber ich würde merken, ich stehe nicht mehr dahinter. Ich kann es theologisch selber nicht mehr vertreten. Und deswegen lasse ich es lieber sein. Und ich wünsche euch total viel Spaß damit, euch da von unserem Herrn mal herausfordern zu lassen und Gebet neu zu entdecken und diese Beziehung mit ihm auch immer wieder neu zu definieren. Also letzten Endes heißt Glaube, dass man unterwegs bleibt und dass man nicht an einem Punkt stehen bleiben kann und sagen, okay, hier bleibe ich jetzt und ich werde mich nie wieder verändern. Also wer das macht, der macht echt einen Fehler, das kann einfach nicht funktionieren. Und das Normale sollte eigentlich so sein, dass man immer in einem fortwährenden Prozess der Veränderung ist und dass je mehr wir Jesus kennenlernen, uns auch unser geistiges Leben immer mehr verändert wird. Amen. 42 Minuten, hat nicht ganz geklappt mit den 1,5 Stunden, aber es war auch mehr ein Witz. Okay, Band, könnt ihr auf die